D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Eulen gehen immer. Also ich finde sogar, Eulen stechen Flamingos, weil Eulen sind so... Die sehen oft so unbeeindruckt aus und so lässig. Und Eulen, die mit der Hand aufgezogen worden sind, die kann man sogar kraulen. Und wenn ihr Lust habt, habt ihr gerade schon gehört, könnt ihr auch mit Eulen spazieren gehen. Verena von Keitz heute bei mir im Studio. Sag mal, wozu soll das gut sein?
Also die Frau, die das jetzt anbietet, sagt, dass es irgendwie die Leute entspannen soll, ein bisschen meditativ wirken soll, mit so einer Eule auf der Schulter spazieren zu gehen. Ja, gucken wir gleich mal ein bisschen genauer drauf.
Genau, wie das abläuft und welche Kritik es auch an dieser Art von Therapie gibt, das klären wir noch in dieser Stunde Redaktionskonferenz. Ich bin Sonja Meschkat, wünsche euch einen schönen guten Abend.
D-Radio Wissen.
Wenn ihr mal durchhängt, ein bisschen down seid, gibt es ja ein paar Sachen, ja, die euch vielleicht wieder aufmuntern. Musik zum Beispiel, Schokolade, also irgendwie was Süßes oder Kontakt zu Tieren. Tiere werden therapeutisch eingesetzt, das wissen wir. Neu war uns allerdings, dass man das auch mit Eulen machen kann. Eine Heilpraktikerin in Schleswig-Holstein bietet das an, Spaziergänge mit Eulen. Das soll aufmuntern oder beruhigen. Und Verena, du hast dir das mal genauer angeguckt. Also was macht die Frau da?
Also Bianca Wolf, so heißt sie, hat selbst 3 Eulen, 2 kleine Käuze und einen Uhu. Die Tiere stammen übrigens von Züchtern und sind mit der Hand aufgezogen. Deswegen sind sie überhaupt zahm. Man darf ja nicht einfach so Eulen halten. Die sind streng geschützt alle. Man braucht dafür wirklich Ausnahmegenehmigungen und muss Sachkunde nachweisen. Auf jeden Fall fährt sie mit denen, wie sie mir erzählt hat, öfter zum Beispiel zu Kindergärten, auch in Altersheime. Oder die Leute kommen auch zu ihr und erst erzählt sie denen dann kurz was über die Eulen und dann dürfen die Leute die Eulen auch anfassen.
Es gibt dafür so einen Lederhandschuh, den man dann erstmal auf die Hand bekommt und dann setzt sich die Eule auf diesen Lederhandschuh, sodass man die vors Gesicht halten kann und letztendlich erstmal sich kennenlernt und streicheln kann. Oder aber, wenn das Wetter schön ist, dann kann man halt auch mit der Eule auf diesem Handschuh spazieren gehen.
Und die Eulen fliegen nicht weg, die bleiben dann da?
Ja, die bleiben da, weil sie können gar nicht wegfliegen. Die haben nämlich ein sogenanntes Geschü an den Füßen, also so Lederriemen und eine Leine dran. Das ist in der Falknerei üblich, hast du vielleicht auch schon mal gesehen, bei so Greifvogelschauen und so. Ich habe Bianca Wolf gefragt, ob die Tiere das denn überhaupt gut finden, angefasst zu werden und spazieren zu gehen. Und sie meint, ja.
Die sind total tiefenentspannt, weil sie nicht viel machen müssen. Eulen fliegen nämlich nicht gerne. Die fliegen nur, um Beute zu machen. Und da meine Eulen satt sind, haben sie gar keine große Veranlassung zu fliegen. Und dementsprechend genießen die das total, einfach nur sitzen zu müssen.
Ah, das wusste ich nicht. Eulen haben keinen Bock zu fliegen. Warum wollen die das nicht?
Ja, das ist jetzt ihre Meinung. Ich habe mich über das Thema unterhalten, auch mit Jochen Wiesner von der Deutschen Arbeitsgemeinschaft zum Schutz der Eulen. Und er sieht das Ganze eher kritisch. Auch wegen der Tatsache, dass die Eulen festgebunden sind, wenn sie mit Fremden in Kontakt kommen und der Situation eben einfach gar nicht entfliehen können. Das würde dem natürlichen Distanzbedürfnis eines Wildtieres dann doch widersprechen.
Das heißt, es mit dem Streicheln ist keine gute Idee.
Also er sagt, da muss man ein bisschen differenzieren. Es gäbe zwar einige Eulenarten, zum Beispiel Wald- und Steinkäuze, die mit ihrem Partner, mit ihrem Eulenpartner schon auch mal kuscheln. Uhus tun sowas übrigens nicht. Und deshalb könnten einige handaufgezogene Tiere das durchaus akzeptieren, dass sie angefasst werden, allerdings nur von der Bezugsperson.
Wenn Tiere in Gefangenschaft aufgezogen worden sind, dann könnte es sein, dass diese Eulen mit dem, der sie aufgezogen hat, dann eine mehr oder weniger partnerschaftliche Beziehung eingeht. Also, dass die Berührung von dieser Person ihnen nicht unangenehm sind. Aber gegenüber fremden Personen ist, glaube ich, das generell nicht zu befürworten.
Was vielleicht auch noch dazu kommt, dass Eulen keine Mimik haben. Also es ist für uns Menschen einfach schwierig zu beurteilen, auch ob die Stress empfinden, solange man jetzt zum Beispiel nicht den Herzschlag kontrolliert, sagt er.
Heißt das, am besten nicht mit Eulen spazieren gehen?
Ja, kann man so daraus schließen, zumindest wenn man es aus der Sicht der Eulen betrachtet wahrscheinlich. Allerdings ist Bianca Wolf jetzt auch nicht die Erste, die sowas anbietet. Also es gibt mehrere Falknereien in Deutschland, die Eulenspaziergänge machen. Und in Frankreich, habe ich gelesen, bringt man Eulen tatsächlich seit einiger Zeit mit Alzheimer-Patienten zusammen. Da gibt es dann Berichte, dass die nach der Begegnung mit der Eule wieder sprechen, was sie vorher nicht getan haben. Und natürlich muss man auch einfach sagen, Eulen sind unglaublich faszinierend.
Total. Ich finde das wirklich. Die haben eine unfassbare Ausstrahlung, einfach weil die ja auch oft nur so da sitzen und erstmal gucken. Wir haben ja hier vorhin uns auch noch ein paar Eulen-GIFs und Videos angeguckt und waren, wir haben uns irgendwie gefreut, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Also es sind schon coole Tiere.
Ja, es sind sehr coole Tiere und deswegen kann man auch verstehen, dass wenn man einem solchen Tier nahe kommt, dass das sicher starke Gefühle auslöst. Mhm. Aber trotzdem muss man sich natürlich fragen, ob man jetzt ein Wildtier in eine Situation bringen darf, wo es keine Ausweichmöglichkeit hat, gerade vor dem Hintergrund, dass es ja eigentlich auch wirklich gute Alternativen bei der tiergestützten Therapie gibt, eben zum Beispiel, wenn du mit Hunden arbeitest, die einfach auf den Menschen bezogen sind.
Eine Heilpraktikerin bietet Spaziergänge an mit Eulen. Für uns soll das entspannt oder aufmunternd wirken. Ob das auf die Tiere denselben Effekt hat, das ist allerdings fraglich. Verena hat uns mehr dazu erzählt.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Das ist fast so wie Dominosteine aufstellen. Wenn der erste umfällt, dann geht die Kettenreaktion los. Ausgelöst in Deutschland durch zwei türkische Minister, die keinen Wahlkampf machen dürfen bei uns, unter anderem auch nicht in Gaggenau. Das führt zu zwischenmenschlichen Vergletscherungen. Ein Treffen mit Justizminister Heiko Maas wird gecancelt. Bei dem sollte es eigentlich um den inhaftierten Journalisten Deniz Yücel gehen. Der deutsche Botschafter wird in Ankara einbestellt und heute Morgen dann auch noch eine Bombendrohung in Gaggenau. Zum Glück dann später die Entwarnung. Das Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei ist alles andere als entspannt und es wird jetzt häufiger die Kritik laut, muss denn in Deutschland türkischer Wahlkampf gemacht werden? Und genau das haben wir uns mal angesehen. Ich habe nachgefragt bei Erkan Arikan, der ist Leiter der türkischen Redaktion von WDR Cosmo. Also warum kommen türkische Minister zum Wahlkampf nach Deutschland?
Es liegt so ein bisschen auf der Hand, wenn man bedenkt, dass es knapp 1,4 bis 1,5 Millionen Wahlberechtigte hier in Deutschland gibt. Das heißt, Menschen mit einem türkischen Pass, die in der Türkei auch wählen können, ist gerade diese Klientel für türkische Minister besonders wertvoll und besonders wichtig. Wir haben das ganz extrem vor 2 Jahren oder vor 2,5 Jahren, 2014 erlebt, als damals schon der damalige Präsident Erdogan nach Deutschland gekommen ist, um hier Werbung zu machen, was das alles für einen Hype gebracht hat. Es haben allein im Ruhrgebiet fast 70% die AKP gewählt und man muss auch wissen, dass natürlich die hier lebenden türkeistämmigen oder türkischen Menschen auch sehr konservativ sind. Das heißt, sie fühlen sich eher der AKP nahe. Und deswegen ist eine so hohe Zahl auch zustande gekommen und das ist auch der Grund, weshalb die Türkei immer wieder Politiker nach Deutschland schickt, um hier Wahlkampf für sich zu betreiben.
Das heißt, diese Stimmen sind im Zweifelsfall dann noch wahlentscheidend?
Definitiv. Also ich gehe ganz fest davon aus, Demoskopen haben jetzt gerade für die Referendumsabstimmung festgestellt, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben soll. Das heißt, derzeit liegen sogar die sogenannten Neinsager, die gegen diese Verfassungsreform sind, etwas vorne. Und da kann es natürlich sein, dass hier die Stimmen aus Deutschland das Zünglein an der Waage sind und eventuell einen Ausschlag entweder für Erdogan oder gegen Erdogan darstellen.
Seit wann ist das so, dass türkischer Wahlkampf auch in Deutschland gemacht wird?
Ich kann mich erinnern, dass schon immer eigentlich Wahlkampf in Deutschland auch seitens der Türkei betrieben wurde. Aber ganz extrem ist das eigentlich mit Recep Tayyip Erdogan entstanden, der, glaube ich, 2008 das erste Mal hier war und ganz extrem in der Kölner Arena seine fulminante Rede gehalten hat. Bitte integriert euch, aber assimiliert euch nicht. Und dieser Satz ist bei vielen Türken auch noch im Kopf und bei vielen deutschen Journalisten vor allen Dingen ist dieses Szenario noch im Kopf, wie Zehntausende regelrecht eigentlich nach Köln gestürmt sind, um Recep Tayyip Erdogan zu sehen.
Die Frage, die sich mit Sicherheit viele Menschen im Moment in Deutschland stellen, ist, könnten die nicht einfach ihren Wahlkampf auch auf die Türkei beschränken?
Könnten sie theoretisch, aber warum sollen sie das?
Weil sie hier wichtige Stimmen haben.
So sieht's aus, genau. Weil sie sagen auch, die Begründung gestern war zum Beispiel des Regierungssprechers Numan Kurtulmuş, der sagte, ja, er findet es einfach eine Unverschämtheit, dass Deutschland den Informationsfluss für die hier lebenden Türken unterbricht, indem sie es nicht gestatten, dass der Justizminister hier zu seinem Wahlvolk sprechen kann. Ich glaube, diese Aussage spricht eigentlich für sich. Man ist auf diese Stimmen hier in Deutschland wirklich angewiesen. Und deswegen ist auch, ich sage jetzt mal, die Temperatur bei den Herrschaften enorm hoch.
Jetzt kann man natürlich auch sagen, Wahlkampf in Deutschland, ein Land, in dem Meinungsfreiheit herrscht, im Gegensatz dazu die Politik von Erdogan, die Meinungsfreiheit einschränkt, dass Menschen da einen Widerspruch entdecken, kann man schon nachvollziehen.
Dass Menschen hier in Deutschland Widerspruch da entdecken, liegt absolut auf der Hand. Und ich muss sagen, ich persönlich sehe ja auch diesen Widerspruch. Aber das Wahlvolk, das Erdogan wählt, sieht diesen Widerspruch nicht. Denn Sie müssen bedenken, Recep Tayyip Erdogan ist für viele der Heilsbringer. Er ist derjenige, der in den letzten 14, 16 Jahren in der Türkei alles erreicht hat, was er erreichen wollte. Es kommen wieder diese Argumente, er hat Straßen gebaut, er hat die Wirtschaft aufwärts gebracht, er hat den Immobilienmarkt ein bisschen verbessert. Dass allerdings viele Sachen eigentlich mehr Schein als Sein sind, das wollen viele gar nicht sehen. Und diese Verfassungsänderung ist eigentlich nur auf die Person von Recep Tayyip Erdogan abgestimmt. Und ich habe schon Stimmen gehört, die sagen, wenn Recep Tayyip Erdogan Präsident ist und dieses Präsidialsystem eingeführt wird, dann soll er seine 10 Jahre als Präsident amtieren und danach soll das Präsidentenamt in dieser Art und Weise wieder abgeschafft werden. Sie sehen, dieses Paradoxe liegt eigentlich auch schon auf der Hand.
Ja, und was diese Überzeugungsarbeit, also dieses Heilsbringertum den Türken in Deutschland nutzt und den Türken, die hier bei uns leben, das klären wir gleich noch mit Erkan Arıkan, Leiter der türkischen Redaktion von WDR Cosmo.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Go von Grimes, featuring Blood Diamonds, hier in der Redaktionskonferenz, Freitagabend. 18.42 Uhr. Warum macht die türkische Regierung Wahlkampf in Deutschland? Naja, das ist klar, es geht um wichtige Stimmen. Das hat uns gerade schon Erkan Arıkan erklärt. Er leitet die türkische Redaktion von WDR Cosmo. Und er hat auch erklärt, dass Präsident Erdogan vielen in der Türkei als Heilsbringer gilt. Also hat die Wirtschaft nach vorne gebracht, Straßen gebaut, den Immobilienmarkt verbessert. So sehen das zumindest seine Anhänger in der Türkei. Nur was nutzt das alles den Türken, die hier in Deutschland leben?
Ich denke, sie haben überhaupt keinen Nutzen davon, aber sie wissen es nicht, weil einfach die Informationspolitik aus der Türkei so dermaßen gefiltert ist, dass sie eigentlich hier überhaupt gar nicht wissen, für was sie eigentlich abstimmen. Wenn man jetzt die Menschen hier auf der Straße fragt, sagt mal, findet ihr das in Ordnung, dass es nur noch einen Menschen gibt, der eigentlich die Mehrheit der Judikative und der Exekutive bestimmt, dann sagen die, ach nee, wusste ich nicht. Ja, und findet ihr das in Ordnung, dass es in Zukunft nur noch einen Radiosender oder einen Fernsehsender gibt? Findet ihr das in Ordnung? Nee, finden wir auch nicht in Ordnung. Sie sehen einfach, dass die Menschen hier überhaupt gar keine Infos haben. Woher sollen sie die auch bekommen? Denn der Staatsapparat hat mittlerweile die Medien so unter Kontrolle, dass es kaum noch unabhängige Medien gibt, die eigentlich detailliert und vor allen Dingen direkt über dieses Präsidialsystem berichten können und erklären können, was eigentlich die Vorteile und was die Nachteile sind. Und jeder weiß, der ein bisschen sich mit der Materie beschäftigt, dass es für die Türken in der Türkei nur Nachteile bringt und dass die hier lebenden Türkeistämmigen eigentlich wirklich die Katze im Sack eigentlich kaufen würden, wenn sie das Präsidialsystem befürworten.
Was ist denn eigentlich Ihre persönliche Sicht auf die Dinge? Also jetzt haben wir ja mitbekommen, ne, das Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei ist nun wirklich alles andere als entspannt. Was muss passieren?
Also ich bin dort ein bisschen zwiegespalten. Also in meiner Brust schlagen nun wirklich zwei Herzen, ein deutsches und ein türkisches. Und als jemand, der beide Pässe hat, werde ich natürlich auch meine Stimme beim Referendum abgeben. Aber die Tatsache ist einfach, ich bin sehr, sehr enttäuscht über die Situation, wie sie im Moment in der Türkei herrscht. Und ich gehe nicht davon aus, dass ich in diesem Jahr mit meiner Familie in die Türkei in den Urlaub fahre. Aus diversen Gründen, nicht nur, weil ich auch ein bisschen Angst habe, sondern weil ich mich auch mit meinen Journalistenkollegen in der Türkei solidarisieren möchte und nicht irgendwie den Eindruck erwecken möchte, dass ich mir die Rosinen nur rauspicke, wenn ich in die Türkei fahre und Urlaub mache. Es ist im Moment eine sehr, sehr komplizierte Situation und ganz ehrlich, ich habe Angst, was die Zukunft der Türkei angeht.
Sie haben ja gerade schon gesagt, ne, Sie haben den deutschen und den türkischen Pass, Sie werden auch Ihre Stimme abgeben beim Referendum. Wie sind Sie denn eigentlich groß geworden? Sind Sie hier in Deutschland aufgewachsen?
Ja, ich bin in Berlin groß geworden. Ich bin ein klassisches Gastarbeiterkind der zweiten Generation. Mein Vater ist 1969 nach Berlin gekommen, wirklich als Fabrikarbeiter bei einem großen deutschen Unternehmen, dessen Namen ich ruhig nennen kann, das ist Siemens. Ich war 6 Monate, als mein Vater nach Deutschland gekommen ist und hat dann meine Mutter und mich, als ich 14 Monate war, nach Berlin geholt. Ich bin Berliner, kann ich ganz direkt sagen. Ich bin aber aus einem sehr konservativen und sehr religiösen Elternhaus groß geworden. Das heißt, meine Eltern sind wirklich ganz normale Landbevölkerung gewesen. Meine Mutter vor allen Dingen, klassische Kopftuchträgerin. Und meine Mutter und mein Vater haben mir eigentlich die Werte mit auf den Weg gegeben, die sehr humanistisch, aber auch religiös sind. Und aus dem Grunde habe ich nie Zwang erfahren. Und deswegen ist es für meine Eltern halt so schwierig, dass sie sehen, wie es mit der Türkei im Moment in ihren Augen auch bergab geht. Denn sie sind politisch nicht engagiert, aber sie sind politisch interessiert. Und sie sagen, dass jemand die Religion dazu ausnutzt, um seine politischen Werte in Anführungszeichen nach vorne zu bringen, das können sie nicht nachvollziehen. Und deswegen haben sie auch, ehrlich gesagt, auch Schwierigkeiten, wenn sie solche Ausdrücke von Erdogan oder auch von den jeweiligen Regierungsmitgliedern im Fernsehen sehen. Also meine Eltern schütteln nur noch den Kopf.
Über den türkischen Wahlkampf in Deutschland war das der Journalist Erkan Arıkan. Er leitet die türkische Redaktion von WDR Cosmo.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
So, ihr müsst jetzt ganz, ganz stark sein. Bitte nicht sofort anfangen oder zu schreien oder zu weinen, denn ein Traum wird wahr. Ja. Kate und William kommen nach Deutschland. Ich raste aus. Zum allerersten Mal. Verena, wann ist es soweit?
Also im Juli soll es soweit sein. Auf Twitter hat der Kanal der Royals knapp vermeldet, dass die beiden einen offiziellen Besuch nach Polen und Deutschland auf Wunsch des Außenministeriums machen werden. Bisher war ja William immer allein in Deutschland. Letztes Jahr zum Beispiel zum 70. Geburtstag von Nordrhein-Westfalen. Ja, genau. Da hat er dann Angela Merkel und Hannelore Kraft verzückt, wie man auf einigen schönen Fotos sehen kann. Aber im Doppelpack werden die beiden, würde ich jetzt mal vermuten, die Begeisterung wohl durchaus noch toppen können.
Wichtige Frage natürlich, sind Charlotte und George dabei, also die beiden Kinder?
Dazu gab es keine Informationen. Dafür ließ der britische Botschafter in Deutschland wissen, der Besuch werde, Zitat, das ganze Spektrum der guten Beziehungen zwischen Großbritannien und Deutschland widerspiegeln und die Verbundenheit der jungen Generation unserer beiden Länder stärken.
Das ist ja mit dem Brexit auch nicht mehr alles so ganz einfach, ne?
Ja, man könnte vielleicht auch ein bisschen annehmen, dass genau darauf die britische Regierung hofft, dass eben Kate und William ein bisschen gut Wetter machen können in der Hinsicht. Schließlich hat das Außenministerium die beiden gebeten, diese Reise zu machen.
Nur noch 3 Monate schlafen, dann ist es soweit. Kate und William kommen im Sommer zu uns.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Pure Vernunft darf niemals siegen. Das war, glaube ich, mein Motto, als ich so mit 16 auf der Rückbank im Auto von meinen Eltern gesessen habe. Wir sind zurückgefahren aus dem Urlaub. Ich die ganze Zeit schön Dauerbeschallung, Walkman gehört, sehr, sehr laut über viele, viele Stunden. Das Ergebnis für meine Ohren? Tinnitus. Ja, habe ich seitdem ich 16 bin, es bimmelt und klingelt und surrt und nervt manchmal sehr. Manchmal fällt es mir gar nicht mehr auf. Der Tinnitus ist aber definitiv da, immer. Zum Glück höre ich noch ganz gut. Ich habe also keinen Hörschaden. Doch die werden mehr, diese Hörschäden, besonders bei den 15- bis 35-Jährigen. Da ist in den vergangenen 5 Jahren die Quote um satte 30% gestiegen. Das hat eine Studie ergeben von einer Krankenkasse. Und damit euch das erspart bleibt, hat unser Reporter Stefan Beuting ein paar Tipps für euch gesammelt. Und Achtung bitte, die beginnen erstmal unangenehm.
Sinusschwingung 500 Hertz. Und hört man das? Klar. Beim Hörtest. Und das hier sind 4000.
In dem Bereich spielen sich DT, GK und die Zischlaute ab.
Meine Hörtestergebnisse habe ich einem Experten geschickt. Mein Problem liegt genau in dem Bereich.
Da hören Sie schlechter.
Ja.
Nicht so schön.
Nee. 3. März, der Tag des Hörens. Und dann direkt so ein Klopper. Ich persönlich und viele andere leiden unter Lärm und haben einen Hörschaden.
So viel an Lärm führt dazu, dass insbesondere diese Härchen überlastet werden und dann eben auch kaputt gehen. Und da diese Härchen Nervenzellen sind, sind wir nicht in der Lage, sie wieder zu regenerieren.
Und Hörschaden kann vor allem durch extrem laute Spitzenpegel entstehen. Diese Spitzenpegel, die gibt's auch, wenn die Kopfhörer zu laut gestellt sind. Und dann üben sie eben großen Druck auf unser Trommelfell aus. Und das überträgt diesen Druck in die Flüssigkeit in unserer Hörschnecke. Und darin entsteht dann eine wandernde Welle. Und die erreicht diese kleinen Sinneshärchen und die wandeln dann den mechanischen Impuls in ein elektrisches Signal um. Und dieser Impuls, der sollte keinesfalls zu stark sein, rät Audiologe Matthias Hai.
Ein zu viel an Lärm führt dazu, dass diese Härchen überlastet werden und dann kaputt gehen. Und da diese Härchen Nervenzellen sind, sind wir nicht in der Lage, sie wieder zu regenerieren.
Matthias Hai arbeitet an der Uniklinik Kiel und hilft vor allem dann, wenn die Beschwerden da sind. Quasi, wenn das Gehör im Arsch ist, wenn zu viel Schall zu lange auf dem Ohr war.
Diese Schädigungen summieren sich auf und dadurch sterben diese Härchen so nach und nach ab und dadurch höre ich so nach und nach schlechter.
Ein Böllerknall, direkt neben dem Ohr etwa. Matthias Hai hatte ein Beispiel mit tibetischen Mönchen.
Da möchte man meinen, die sind auch so im völligen Gleichgewicht. Das reicht hin, um durchs Leben zu kommen, als Idealzustand. Trotzdem hören diese tibetischen Mönche, gab es Untersuchungen dazu, ähnlich schlecht wie deutsche Stahlarbeiter aus den 1890er Jahren, wo es noch nicht so viel Lärmschutz gab. Warum? Weil die einmal im Jahr, nämlich zu Silvester, alles rauslassen, was geht und rumknallen, das reicht aus.
Man kann sich das ungefähr so vorstellen wie ein Glas Wasser. Volles Glas, 100% Hörfähigkeit. Der Böllerknall wäre dann sowas wie ein tiefer Schluck, noch 80%. Ein Konzertabend direkt vor der Box, nur noch drei Viertel voll.
2-3 Stunden Rockkonzert können richtig Spuren hinterlassen.
Diese Erkenntnis ist gesichert. Gesichert ist auch, dass dauerhafter Umgebungslärm zwar nicht direkt die Ohren schädigt, aber Stress auslöst. Die Barmer-Studie geht jetzt einen Schritt weiter. Gemeinsam mit einem App-Anbieter haben sie die Lärmbelastung in verschiedenen Städten gemessen und die Hörtests dieser Stadtbewohner ausgewertet. Das Ergebnis? Dort, wo der Lärmpegel höher ist, ist wohl auch das Gehör schlechter. Der Tag des Hörens. Der Hörtest. Und diese Erkenntnis, was weg ist, ist weg. Und die Probleme bei 500 und 4000 Hertz, das alles hat Eindruck bei mir hinterlassen. Beziehungsweise auf meinem linken Ohr.
Schlimm sind die 4000 Hertz auf der linken Seite.
Konsonanten, Zischlaute. Eben die Dinge, die fürs Sprachverstehen wichtig sind.
Und wenn man da schlechter hört, hat man größere Schwierigkeiten, was mitzukriegen.
Und da du, was das Ohr angeht, nicht nach hinten heilen kannst, aber sehr wohl in Zukunft keinen weiteren Mist machen kannst, hat das heute auf jeden Fall geholfen.
Anregung, dass einfach es nicht nur darum geht, im Konzert ein bisschen Ruhe zu haben, sondern auch im täglichen Leben so ein bisschen den Stress zu minimieren.
Heute ist Welttag des Hörens, also bitte, bitte passt gut auf eure lieben Öhrchen.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Ich bin mir nicht sicher, ob diese Ideen immer die Leute erreichen, die sich eigentlich davon angesprochen fühlen. Aber hey, das ist wirklich, das ist so geil und es ist auch so lustig. Und zwar hat sich der norwegische Sender NRK was sehr Schönes ausgedacht. Die Nutzer müssen nämlich bei Social Media, bei Themen, die abgehen, erst Quizfragen zum Artikel beantworten, bevor sie überhaupt kommentieren dürfen. Wir haben heute schon drüber gesprochen hier in D-Radio Wissen und die meisten von euch, die das bei uns kommentiert haben, die finden es gut, Verena, ne?
Ja, PTB schreibt auf Facebook, das sei sehr sinnvoll, viele lesen nur Schlagzeilen und das Trollen ist auf manchen, vor allem anspruchsvollen Seiten, wirklich lästig. Und Irene Weingärtner schlägt uns auch mal kurzerhand vor, super, das könnt ihr doch auch mal testen, die Radio Wissen.
Ja, ist eigentlich keine schlechte Idee. Würde auch einen schönen neuen Arbeitsplatz schaffen, Quizfragen ausdenken für Online-Artikel.
Oh ja, ja, das können wir mal vorschlagen. Ich würde mich, glaube ich, auch darauf bewerben. Thoralf Reinhardt ist allerdings ein bisschen skeptisch. Er meint, was sollte davon abhalten, dennoch zu trollen? Nur weil ich den Text überflogen habe und drei Fragen beantworte, stimmt mich das noch nicht in meiner Absicht, um rumzutrollen. Klar, man ist etwas informiert, um was es in dem Artikel speziell geht, aber der eigentliche Inhalt interessiert einen Troll doch eh nicht.
Ja, ist natürlich was dran, kann ich schon nachvollziehen. Ja.
Allerdings Argumente, warum diese zwischengeschaltete Pause vorm Kommentieren und nichts anderes ist ja eigentlich auch ein bisschen so eine Quiz-Zwischenschaltung. Also wozu das doch nützen könnte, das bringt Mario Müller auf Facebook. Er schreibt, die Idee ist, den Verstand zwischenzuschalten. Apps, die fragen, ob man die SMS wirklich so abschicken will, reduzieren die Anzahl Nachrichten, für die ein User sich nüchtern wieder schämen würde, um 60% oder mehr. Wer nur durch Reizworte angestachelt pöbeln will, hat kein Interesse am Thema, weil er schon alles weiß und einfach nur rummosern will und macht sich nicht erst die Mühe. Ich finde es super.
Wird sich wahrscheinlich noch zeigen, ob es was nutzt, ist auf jeden Fall mal ein kreativer Ansatz, als die Kommentarfunktion einfach abzuschalten. Haben ja schon einige Medienseiten gemacht in der letzten Zeit.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
In ein paar Wochen geht das wieder los. Kleiderschrank umsortieren. Vom Winter auf die Frühlingsklamotte. Wobei, Frühling, ne? Naja, also ganz ignorieren können wir ihn ja nun auch nicht. Meteorologisch hat er ja schon begonnen am Mittwoch. Deshalb mal gucken, was modemäßig geht im Frühling, Sommer. Und zum Glück haben wir dafür unsere Modereporterin Gesine Kühne, die uns das sagen kann. Liebe Gesine, du hast einen Trend beobachtet, der erstmal nichts zu tun hat mit Farben oder Schnitten. Es ist ein gesellschaftspolitischer Trend in der Mode. Feministische Mode nämlich. Was können wir genau darunter verstehen?
Das ist eine Mode mit einer Botschaft, nämlich einer politischen Botschaft, die da lautet Gleichberechtigung. Und das findet sehr plakativ in Form von Aufdrucken auf der Kleidung statt. Zum Beispiel hat die Berliner Designerin Maria Glück vom Label Howl ein übergroßes Sweatshirt rausgebracht mit der Stickerei Radical Feminist Always. Und auch ganz frisch in den Läden ist eine Kollektion der Bloggerin von This is Jane Way, ein ganz großes Blog-Scene in Deutschland. Die Kollektion heißt Bonjour Simone. Das ist ein Hutziehen vor der französischen Schriftstellerin und Feministin Simone de Beauvoir, die das ganz berühmte Buch Das andere Geschlecht geschrieben hat. Und die Nike Jane und Sarah Jane, die haben zum Beispiel T-Shirts mit kleinen gezeichneten Brüsten im Sortiment. Brüste in allen Formen und Größen, um zum Beispiel Diversität darzustellen.
Und das ist feministische Mode? Also es hört sich jetzt relativ simpel an, erstmal so mit Sprüchen um sich zu werfen, um dann eben auch noch Geld zu machen. Ne?
Das ist eine ganz berechtigte Kritik und das wissen auch die Jane Waynes.
Man stellt sich natürlich auch die Frage, inwieweit darf man den Feminismus oder dieses Thema ausschlachten und kommerzialisieren? Und ich finde, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Es gibt immer noch Menschen, die der Meinung sind, das gehört sich nicht. Aber ich finde eigentlich, doch, es muss eigentlich sein, weil es sollte so selbstverständlich dazugehören, wie eben Lieblingspullover oder das Lieblingst-T-Shirt. Und ich finde, man muss sich auch trauen können, T-Shirts zu tragen, die so eine Message nach außen tragen.
Und sie erreichen ja mit dieser Kollektion einfach eine ganze Menge Menschen, die vielleicht auch dann anfangen nachzudenken, vielleicht sogar nachzulesen, was es bedeutet, ein T-Shirt zu tragen, auf dem das Buchcover von Beauvoirs The Second Sex abgebildet ist. Und Nike, die ja gerade gesprochen hat, beschäftigt sich auch nicht erst seit dem letzten Jahr, als diese große Girl-Boss-Welle auf uns zuschwappte mit diesem Thema. Sie ist heute so Ende 20 und hat schon mit 20 angefangen, Beauvoir zu lesen und auch nach der Gründung des Blogs mit ihrer Partnerin Sarah das Thema Feminismus zu einem ganz wichtigen Bestandteil des Online-Scenes gemacht.
Wobei, ich habe gesehen, selbst H&M hat so rosa Shirts mit Girl-Power drauf, also Aufdruck verkauft. Ist es dann nicht wieder auch schon durch, das Thema?
Das ist natürlich ganz schön zynisch, ne? Dass so eine Riesenkette Feminismus an die Glocke hängt. Und also wie man den Feminismus versteht bei den Jane Waynes oder auch bei Missy Magazin-Macherin Sonja Eismann, hat Feminismus generell mit Gleichberechtigung zu tun. Also keine Unterdrückung, es geht um Humanismus. Und dass so ein H&M-Shirt irgendwie fair und gut bezahlt und unter menschlichen Bedingungen produziert wurde, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Ja? Aber es schafft natürlich eine ganz große Aufmerksamkeit in der breiteren Masse, die das Magazin oder auch der Blog einfach nicht erreichen kann.
Okay, du hast jetzt gerade gesagt, es geht damit, eine politische Nachricht auch zu vermitteln. Hat feministische Mode vielleicht auch noch eine andere Farbe?
Eigentlich ja nicht, ne? Aber viele der Shirts sind lustigerweise pink, ja, wie auch die aktuelle Trump-Protestmütze mit Katzenohren. Das ist aber nicht nur eine Überzeichnung. Pink ist gerade wirklich wieder in. Und zwar, wenn wir jetzt wieder in die Geschlechterrollen fallen und mal nach Männer und Frauen gucken, bei beiden. Ja? Ich finde das auch so erfrischend, dass so dann so ein dunkelhaariger Mann mit pinkfarbenen Hoodie durch die Stadt läuft und wirklich ein Hingucker ist. Außerdem ist mir aufgefallen, dass die Farbe Lila mal wieder auf dem Vormarsch ist. Ganz schwierig, aber interessant. Und Rot. Knallrot für die Frauen mit knallroten Lippen. Das haben wir auch bei den Oscars gesehen. Und ich darf natürlich eine Farbe nicht vergessen. Die wurde ja ausgerufen als die Farbe des Jahres 2017. Grün.
Ja, sind wir bei D-Radio Wissen hier natürlich schon ganz, ganz lange, ganz weit vorne. Also es hört sich sehr bunt an insgesamt. Geht aber alles?
Das ist spannend zu beobachten, was die Farbtrends so angeht, weil manchmal ändern sie sich nur so um Nuancen, ja. Und generell wird es nach so einem langen, grauen Winter, in dem die Leute so viel Schwarz tragen, erstmal bunt. Das fällt auf. Und man merkt vielleicht an seinem eigenen, ganz unterbewussten Bedürfnis, das ist natürlich durch Instagram-Blogs oder auch den Kleidern in den Läden gefüttert worden, welche Farben gerade in sind. Und ich wirklich wie eine Bekloppte letzte Woche durchs KDW, Kaufhaus des Westens gerannt, um einen roten Rock zu finden. Rot, rot, rot muss es sein. Bloß kein Bordeaux und auch kein Braun. Das sind dann wiederum zwei Farben, Schokoladen, die dann bis zum nächsten Herbst warten können.
Und warst du erfolgreich mit dem roten Rock? Hast du gefunden?
Es ist ein riesig großer, überlanger roter Tütü geworden.
Na, da freue ich mich für dich. Gesine hat uns die Modetrends für diesen Frühling und auch schon ein bisschen Sommer vorgestellt. Wir merken uns die Farben Rot, Lila und Grün, und feministische Mode ist auch schwer im Kommen.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Danke, Merkel. Es gibt Sprüche, die findet man fast immer in den Kommentaren zu Artikeln im Netz. Mit dem eigentlichen Thema haben sie nicht unbedingt was zu tun, da will jemand einfach nur pöbeln. Der norwegische Rundfunk NRK hat keine Lust mehr auf Trolle und ergreift Gegenmaßnahmen. Wer einen Artikel kommentieren will, muss ihn vorher auch gelesen haben. Und zwar aufmerksam. Denn man muss 3 Fragen zum Text beantworten, bevor man für die Kommentare freigeschaltet wird. Die Methode wird erst einmal bei ein paar Beiträgen getestet. Der Chefredakteur von NRK sagte, dass viele User nur den Titel und ein paar Zeilen lesen und sich dann ins Kommentargetümmel stürzen. Mit den 3 Fragen stelle man sicher, dass die Debatte auf einer gemeinsamen Wissensbasis aufbaut, und eine kurze Denkpause tue wütenden Lesern auch gut. Können Maschinen intuitiv handeln? Die Antwort darauf ist eigentlich ganz klar: nein. Eigentlich. Denn in diesem Jahr haben schon 2 Forscherteams Systeme entwickelt, die besser im Pokerspielen sind als Menschen. Das Spannende daran: beim Poker müssen Spieler mit vielen sogenannten asymmetrischen Informationen klarkommen. Zum Beispiel, wenn der Gegner blufft. Das zu erkennen galt bisher als unmöglich für künstliche Intelligenz. Die Spielweise der neuen Pokersysteme wird jetzt aber von einigen Experten als intuitiv bezeichnet. Sie hoffen, dass die Systeme so weiterentwickelt werden können, dass sie auch in anderen Bereichen eingesetzt werden können, zum Beispiel im Geschäftsleben. Der Klang von Big Ben ist einmalig. So wird ja im normalen Sprachgebrauch der Glockenturm in London genannt. Eigentlich ist Big Ben aber eine der Glocken, und zwar die größte. Wissenschaftler der Universität in Leicester haben jetzt für eine BBC-Sendung zum ersten Mal die Schwingungen von Big Ben vermessen, um herauszufinden, warum der Ton der Glocke so harmonisch klingt. Dazu haben die Forscher 4 verschiedene Glockenschläge von Big Ben untersucht, von 9 bis 12 Uhr. Mithilfe von 2 Lasern wurden die Schwingungen aufgezeichnet, ohne die Glocke dabei zu berühren und so das Schwingungsbild zu verfälschen. So konnten die Wissenschaftler mehr als 500 Messdaten sammeln und am Computer auswerten. Demnach ist Big Ben dicker als andere vergleichbar große Glocken, wiegt mehr und hat deshalb eine höhere Tonlage, als zu vermuten wäre. Die Glocke wiegt fast 14 Tonnen und ist eine der größten in Großbritannien.
Die Radio Wissen.
Ach Kevin, was machst du bloß für Sachen? Vor ein paar Jahren in die Lobby von einem Hotel in Berlin pinkeln, dann jemanden mit einem Döner beschmeißen und dann in dieser Woche in Stuttgart in eine Schlägerei geraten und so richtig vermöbelt werden, inklusive Platzwunden plus zugeschwollenes Auge. Kevin Großkreuz sieht tatsächlich ziemlich mitgenommen aus. Heute Mittag hat sein Verein, der VfB Stuttgart, eine Pressekonferenz abgehalten, und da hat der Sportvorstand Jan Schindelmeister Folgendes gesagt. Einen Moment, wo ist er jetzt? Ein Augenblick. Das hier hat er gesagt.
Kevin weiß, dass er großen Mist gebaut hat. Und es war klar, für beide Seiten klar, dass wir nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen können. Und sind am Ende zu dem Entschluss gekommen, dass wir den Vertrag auflösen.
Ich spreche jetzt drüber mit Philipp Köster vom Fußballmagazin Elf Freunde. Philipp, für dich die richtige Entscheidung?
Naja, für einen Verein wie den VfB Stuttgart, der Ruhe an der Front haben will und keine endlosen Diskussionen und Schlagzeilen über einen seiner Spieler, war es wahrscheinlich eine folgerichtige Entscheidung. Gleichzeitig natürlich schon bitter für Kevin Großkreuz, in eine Schlägerei geraten, verprügelt worden und dann auch noch rausgeschmissen werden vom Verein.
Der klang tatsächlich auch extrem fertig. Der hat ja heute selber auch noch was gesagt auf der Pressekonferenz, unter anderem das hier.
Erstmal möchte ich mich bei meiner Familie und Freunden entschuldigen, dass sie sich so riesen Sorgen gemacht haben. Bin froh, dass ich hier bin noch überhaupt. Und mit den Konsequenzen lebe ich und entschuldige mich dafür bei allen Leuten. Und ich muss damit leider leben.
Die Stimme war schon sehr wackelig. Philipp, er hat gerade erwähnt, er ist froh, dass er überhaupt noch da ist. Weißt du eigentlich was darüber, was da wirklich los war? Also war Kevin Großkreutz da alleine unterwegs oder mit anderen Kollegen, Freunden?
Ach, es gibt ja vieles, von dem die Boulevardpresse dann das pikante Details nennt. Fakt ist natürlich, dass es für einen Profifußballer nicht so eine richtig gute Idee ist, abends unterwegs zu sein, möglicherweise auch noch mit ein paar Jugendspielern unterwegs zu sein. Auch die Örtlichkeiten, in denen das dann alles passiert ist, waren jetzt auch nicht, glaube ich, kirchenvereinsverdächtig. Aber trotz allem muss man natürlich schon nochmal bei all dem, was ihm jetzt vorgeworfen wird und weswegen er sich ja auch entschuldigt hat, sagen, dass er schuldlos in diese Prügelei hineingeraten ist, dass er das Opfer war, dass er prinzipiell ja auch noch ein Privatmensch ist, der durchaus in der Lage sein kann, abends mal wegzugehen. Also, dass jetzt so auch viel der moralische Stab über ihn gebrochen wird, ist nicht so richtig zu verstehen.
Das heißt, es ist kein Typ Kevin Großkreutz, der jetzt irgendwie Krawall sucht, dem passiert es einfach?
Es gibt natürlich so Leute, die das anziehen. Und Kevin Großkreutz hat natürlich in der Vergangenheit ein gewisses Sündenregister an Ausfälligkeiten, die man sich als junger Profi, der im Lichte der Öffentlichkeit steht, besser nicht leistet, wenn man keine Lust auf Boulevardschlagzeilen hat. Gleichzeitig vergisst man eben oft, und das, glaube ich, sollten sich gerade Anhänger und auch Presseleute noch mal ein bisschen hinter die Ohren schreiben, dass das eben auch ganz normale Leute sind. Die stehen wahnsinnig unter Druck, haben ganz, ganz viele Schulterklopfer, haben auch viele Leute, die sie dann sehr harsch kritisieren, wenn sie die Leistung nicht bringen. Aber dass diese Leute dann neben ihrem Job als Fußballprofi eben sich hin und wieder vielleicht auch ein bisschen amüsieren wollen, mal ausgehen wollen. Das wird oft vergessen. Da wünsche ich mir allgemein so ein bisschen mehr Sensibilität in der Öffentlichkeit, auch für die Bedürfnisse von jungen Fußballprofis.
Jetzt hat Kevin Großkreutz auch noch gesagt, dass er mit dem Fußball, Profifußball erstmal nichts mehr zu tun haben möchte. Ich meine, ist noch nicht so alt, 28, geschätzter Marktwert 1,75 Millionen Euro. Was glaubst du, ist das eine endgültige Entscheidung?
Nein, das denke ich nicht und das hoffe ich auch nicht. Man kann verstehen, dass Kevin Großkreutz erstmal ein bisschen Abstand braucht und dass insbesondere jetzt dieses Jahr beim VfB Stuttgart unter keinem allzu glücklichen Stern stand. Er wollte ja neu anfangen, nachdem er von seinem Herzensverein Borussia Dortmund weggegangen ist, dass das jetzt so unglücklich geendet ist und tatsächlich er es nicht so richtig beitragen konnte, dass der VfB Stuttgart wieder aufsteigt. Das mag ihn verletzen und mag ihn momentan auch verstören, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass Kevin Großkreutz in absehbarer Zeit auch wieder im Profifußball auftauchen wird. Also das ist ein temporärer Abschied und keiner für immer.
Welche Reaktionen gab es denn bisher so aus diesem Fußballumfeld zu diesem Vorfall?
Es gibt natürlich immer wieder die einschlägigen Verdächtigen, die Moralkeule schwingen und auf die Vorbildfunktion der Fußballer abheben. Die haben aber, wie gesagt, vergessen, dass es auch ganz normale junge Menschen sind. Und sehr ermutigend finde ich eigentlich die Reaktion in der VfB-Fanszene und in der allgemeinen Fußballfanszene, die allesamt eigentlich unisono sagen, das kann mal passieren. Und das ist jedem von uns möglicherweise auch schon mal passiert, dass man abends angetrunken war. Deswegen soll er mal den Kopf nicht hängen lassen. Insofern sind da die Fans möglicherweise ein bisschen schlauer als die Moralapostel von der Presse.
Kevin Großkreutz will aufhören mit dem Profifußball und sein Verein, der VfB Stuttgart, löst den Vertrag mit ihm auf. Was da los gewesen ist, ich habe darüber gesprochen mit Philipp Köster vom Fußballmagazin Elf Freunde.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Sag mal, das gibt's doch gar nicht. Jetzt ist das schon wieder passiert. Es ist eine Rinderherde geklaut worden und zwar aus einem Stall. Heute am frühen Morgen und zwar im sächsischen Spreetal. Verena, was ist da los?
Also wie die Polizei meldet, sind heute Morgen Unbekannte in einen Stall eingebrochen und haben 21 Kälber und 23 Jungrinder mitgenommen, außerdem Weidezäune und Folien.
Okay, also das mit diesem Rinderklau ist ja schon eine Weile ein Thema, gerade im Osten von Deutschland, ne?
Ja, in Brandenburg gab es mehrere Fälle. Wenn man aufs Jahr 2016 guckt, da sind da insgesamt 261 Rinder gestohlen worden. Wir haben darüber ja auch schon gesprochen in unserer Sendung Hielscher oder Hase in der letzten Woche mit dem Polizeisprecher aus Brandenburg, Mario Heinemann, und er erklärt, wie das wohl abläuft mit diesen Diebstählen.
Also die Tiere, müssen Sie sich vorstellen, werden da entweder aus den Ställen oder von den märkischen Weiden gestohlen und dann kommt da so ein professioneller Viehtransporter. Die Tiere werden auf Transportfahrzeuge verladen. Dazu braucht man Kenntnisse, weil Tiere machen Lärm. Die zusammenzutreiben, das sind ja keine Kaninchen oder kleine Hühner, sondern das sind ja große, große Herden. Da braucht man schon unheimlich Logistik, weil das sind ganze Herden, wie gesagt, und nicht nur Einzeltiere, die dort zusammengetrieben werden müssen.
Also das Ganze ist wirklich eine echt ziemlich abgebrühte Angelegenheit anscheinend. Bisher hat die Polizei aber noch keine heiße Spur.
Weiß man denn, hat man eine Vermutung, warum diese Kuhräuber das machen?
Also eine Vermutung ist, die Tiere werden nach Osteuropa geschmuggelt, um dort dann neue Herden aufzubauen. Die Tiere sind ja irgendwie alle markiert, das heißt, man kann die nicht offiziell hier auf den Markt bringen. Eine andere Vermutung ist, dass sie illegal geschlachtet werden. In jedem Fall muss man sagen, ist der Schaden für die betroffenen Bauern sehr groß. Im aktuellen Fall spricht der Eigentümer von 35.000 Euro Schaden.
Kann man mitunter einen Bauern auch in den Ruin treiben, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Aber das ist ja diesen Viehdieben letzten Endes leider sowieso egal. Wir hoffen, der Bauer, der Viehzüchter ist gut versichert. D-Radio Wissen ist hier.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Und als wenn das mit dem Brexit nicht schon genug wäre, kommt jetzt auch noch eine neue Wahl dazu, und zwar in Nordirland. Dort muss ein neues Regionalparlament gewählt werden. Dabei ist das gerade mal ein Jahr her, dass über die Northern Ireland Assembly abgestimmt worden ist. Und seitdem haben sich die beiden Koalitionsparteien, also Sinn Féin und die DUP, dermaßen zerstritten, dass die Nordiren nochmal ran müssen an die Wahlurne. Worum es bei dem Streit geht, habe ich geklärt mit unserem Korrespondenten in Großbritannien, Friedbert Meurer. Also, warum Neuwahlen in Nordirland?
Es gibt Neuwahlen deswegen, weil Sinn Féin das so will. Die irisch-katholische Partei, Martin McGuinness, der alte Streiter von Sinn Féin, ist zurückgetreten. Man ärgert sich vor allen Dingen über Arlene Foster, die erste Ministerin, und über einen Skandal, der in ihren Beritt fällt, als sie Wirtschaftsministerin war, um ein Programm zur Förderung von erneuerbarer Energie. Eigentlich eine schön gedachte Sache. 20% der Heizenergie in Nordirland sollen künftig aus erneuerbaren Quellen stammen. Aber bei diesem Programm sind vermutlich 500 Millionen Euro verschwendet worden. Das ist eine Menge Geld für Nordirland. Und verantwortlich dafür scheint zu sein Arlene Foster, die erste Ministerin von den Unionisten. Das alles fiel in die Zeit, als sie Wirtschaftsministerin war. Sinn Féin hat sich maßlos darüber geärgert, unterstellte ihr, dass es nicht nur Geldverschwendung gewesen, sondern da schwingt auch so ein bisschen Korruption vielleicht mit, dass da die Unionisten ihre eigenen Leute da mit Pfründen bedienen wollten. Man hört von Bauern, die da leere Scheunen geheizt haben und über 1 Million Pfund abkassiert haben. Also Martin McGuinness hat gesagt, Schluss jetzt, keine Koalition mehr, und ist dann zurückgetreten, und deswegen die Neuwahlen.
Welche politische Bedeutung hat denn dieses Regionalparlament von Nordirland?
Also es hat schon eine wichtige Bedeutung, eine wichtige politische, weil es der Inbegriff des Friedensprozesses ist. Es zwingt, es vereint beide Seiten zusammen in einer Regierung. Man sitzt im Parlament und Regierung zusammen. Ich denke aber auch praktisch ist es durchaus wichtig. Es entscheidet über energiepolitische Fragen, wie wir ja jetzt wissen, über landwirtschaftliche Fragen, Polizei, Justiz, über Bildung, also doch eine ganze Reihe von Befugnissen.
Jetzt ist ja über allem, was in Großbritannien im Moment passiert, so dieses Wort Brexit, das schwebt irgendwie über allen. Und bei der Abstimmung über diesen Brexit haben 56% der Nordiren ja gegen einen Ausstieg gestimmt aus der EU. Welche Bedeutung hätte das jetzt für Nordirland, wenn Großbritannien dann doch irgendwann austritt aus der EU?
Also man befürchtet doch eine ganze Reihe von Folgen, von schädlichen Folgen, die das haben könnte. Zunächst einmal würde es zwischen der Republik Irland und Nordirland eine EU-Außengrenze geben. Im Moment spielt diese Grenze überhaupt keine Rolle. Es könnte im schlimmsten Fall zu Personenkontrollen kommen. Wahrscheinlicher ist es, dass es zu Zollkontrollen kommen wird. Theresa May hat gesagt, sie will nicht nur aus dem Binnenmarkt heraus, sondern vermutlich auch aus der Zollunion. Dann verläuft also eine Zollgrenze zwischen Nordirland und Irland, und das wäre vermutlich doch ein beträchtlicher Schaden für die nordirische Wirtschaft.
Hätte das denn auch Auswirkungen auf den Frieden im Land?
Das wird so in Nordirland gesehen. Ich war vor einigen Wochen da, und eigentlich alle, mit denen ich geredet habe, die haben nicht nur gesagt, schlimm, wenn hier die LKW anstehen müssen wegen Zollkontrollen, alles umständlicher wird, teurer wird, unsere Wirtschaft behindert. Alles, was nach Grenze aussieht, wird bestimmte Leute dazu animieren, Gewalt anzuwenden. Es gibt weiterhin Gewalt in Nordirland. Das wird gar nicht mal so richtig zur Kenntnis genommen. Selten, dass einer dabei getötet wird, aber den Terror im kleinen Maßstab gibt es immer noch. Und die Leute auf der radikal-irischen Seite oder auf der radikal-britischen Seite, die warten nur darauf, dass, wenn so eine Grenze in irgendeiner Form wieder entsteht, vielleicht sogar Polizisten, Soldaten an der Grenze stehen. Also das wäre sozusagen das Signal, um wieder loszuschlagen.
Es gibt Neuwahlen in Nordirland, und zwar, weil sich die DUP, die Democratic Unionist Party, und Sinn Féin völlig zerstritten haben über die Hintergründe, war das unser Korrespondent in Großbritannien, Friedbert Meurer.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Und das war die Redaktionskonferenz für diese Woche. Wir wünschen einen schönen Abend.
Einen wunderschönen Abend.
Einen mega wunderschönen
Abend. Einen wundertollen Abend.
Und ein super Wochenende.
Und natürlich auch ein schönes Wochenende, genau.
Verena Keitz waren das und Sonja Meschkat, das ist mein Name. Macht's gut, bis bald. Ciao.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deradiowissen.de.